Ja, es ist wie so Katerfrühstück, ne? Es ist 9 Uhr, es ist Sonntag und irgendwie schmerzt immer noch das Herz. Wie sieht's bei euch aus? Ihr nennt euch ja Herzoschmerz.
Ja, wir versuchen ja hier immer ein Motto mit reinzubringen in die Sendung. Also, ja, ich fühle mich auch noch ein bisschen wie ein Kater. Das war schon, hat schon wehgetan da am Freitagabend, muss ich schon sagen. Und es wirkt auch immer noch nach. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei Veggie ist.
Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin leicht verkatert, aber das liegt an der Kerwa in Herzogenaurach, wo wir gestern kleineren Teamabend hatten, außer dem Chef, der wollte sich auf den Podcast vorbereiten. Also es ist jetzt nicht wie Liebeskummer, aber es ist schon traurig, dass es jetzt rum ist, also für die deutsche Mannschaft. Das empfinde ich auch so.
Ja, dann wollen wir mal alle mit Kater, da muss man ja relativ leise sein, dann wollen wir das Intro mal ganz leise, ganz sanft starten.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick, der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon!
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kater-Freundinnen und Freunde. Hier ist 4 zu 3, das Eure-Spezial von Magenta TV und Magenta Sport. Unser Europameister der Herzen oder der Herzschmerzen, wie auch immer man das jetzt sagt, sind mit dabei. Ich begrüße Jannik Bakic und Thomas Wagner, der gestern auf einem Volksfest war. Oder was war da los?
Was bei uns die Kirmes ist, ist hier die Kerwa im Fränkischen. Und Herzogenaurach hat 25.000 Einwohner, aber ich hatte das Gefühl, ich war im Oktoberfest. War ziemlich geil, muss ich sagen. Bier aus großen Humpen, viel Musik, irgend so eine ganz dunkle Kaschemme nachher und nachher kein Taxi gefunden. Also ein bunter Abend, muss man ehrlich sagen.
Hast du irgendjemanden aus der Nationalmannschaft dort gesehen?
Nein, die sind ja gestern Morgen ab 11 alle abgereist. Zumindest was die Spiele angeht. Wir haben ja gestern noch diverse Schalten gemacht. Es hieß ja am Anfang, dass die Mannschaft vielleicht sogar in Stuttgart schon auseinandergehen würde. Ich finde es gut, dass man dann auch zusammen dahin zurückfährt, wo man vorher war. Und ja, der Bundestrainer hat es ja gestern dann auch sehr bewegt nochmal erzählt, beziehungsweise wie es war. Und dass es keinen gab, der nicht mit einem Lächeln, aber auch mit Tränen in den Augen gefahren ist. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter als ihr. Ich weiß, dass nach Sportveranstaltungen, die auch so ein bisschen unglücklich geendet sind, solche Worte häufiger kommen. Deshalb bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtiger, aber das klang gestern schon alles sehr authentisch.
Ja, wir wollen den einen oder anderen natürlich nochmal abholen. Deutschland ist ausgeschieden, ja, falls es nicht klar ist und das sehr schmerzhaft. Gegen mal wieder Spanien, das ist so eine Mannschaft, die zumindest seit ich Fußball schaue, intensiv schon das ein oder andere Mal einen Flock ins Herz gerammt hat. Jetzt also die 119. Minute, Mikel Merino. Erzählt doch mal, wie war dieser Tag? Wie habt ihr das erlebt im Stadion? Ihr wart ja hautnah dabei. War das dann wirklich auch, konntet ihr das sehen in dieser 119. Minute, wie die Spieler ja, zusammengefallen sind, zusammengebrochen mehr oder weniger?
Also ich muss erst mal sagen, man hat schon den ganzen Tag über in Stuttgart auch gemerkt, dass es schon etwas Besonderes in der Luft liegt. Ich weiß nicht, also man merkt immer, das wird immer so aufgebauscht in den Tagen zuvor, aber wenn dann wirklich der Tag auch kommt, du merkst es ja dann auch bei uns im Team während der Sendung, alles ist dann immer noch mal ein Stück weit wichtiger. Jeder ist noch mal ein bisschen mehr angespannt. Ich persönlich habe das Spiel jetzt aus dem Ü-Wagen verfolgt, habe da einen guten Überblick gehabt über alles Technische und habe viele Kameras gesehen. Allerdings muss ich sagen, Veggie kann es besser, glaube ich, beschreiben. Der war halt im Stadion, der hat die ganze Stimmung miterlebt. Und du hast auch auf dem Ü-Wagen gemerkt, die ganzen Mitarbeiter, die fiebern dann doch noch mal mehr mit. Und als der Ausgleich dann fiel von Wirtz, da gab es auch Schreie auf dem Ü-Wagen mit Juhu. Und da merkst du schon, dass da wirklich ein ganzes Land hinter dieser Mannschaft steht.
Ich habe ja praktisch direkt auf Höhe des 16 Meters gesessen oder ein bisschen sogar daneben. Also ich habe es genau auf diesem Tor gesehen. Stimmung, muss ich sagen, war wirklich außergewöhnlich. Also was Janik gerade beschreibt, so ein Flirren und Knistern den ganzen Tag in der Stadt. Ich muss sagen, ich fand es auch eine sehr angenehme Atmosphäre. Es waren ja in Anführungszeichen nur 6.000 Spanier da. Aber wie die nachher auch am Ende Toni Kroos Respekt gezollt haben und der deutschen Mannschaft, das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Und wenn ich dabei bin, muss ich sagen, mir kommt im Nachhinein in der ganzen Diskussion, es kapriziert sich ja eigentlich alles auf diese Elfmeterszene. Also ich möchte schon auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch an Spanien, weil ich finde, das war schon in diesem Hexenkessel auch eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung der Spanier, auch wenn es Phasen in diesem Spiel gab. Und da musst du dich beim Gastgeber auch erstmal so behaupten.
Ja, ich glaube, das, was du zum Schluss gesagt hast, vor allen Dingen, da können wir uns alle anschließen. Das brauchen wir uns ja, glaube ich, auch nicht vorzumachen. Es ist jetzt nicht unverdient, dass die Spanier ins Halbfinale eingezogen sind.
Wie hast du es denn erlebt als Fan? Oder wo hast du geguckt?
Ich habe das in Berlin geschaut, in der Bar, und es war eine richtig tolle Stimmung. Man hat gesehen, dass die viele wieder was gespürt haben. Also das, was ja auch Nagelsmann skizziert hat und auch über Nagelsmann und die Nationalmannschaft gesagt wird, das stimmt in der Tat. Auch bei mir konnte ich das merken. Ich habe ja teilweise irgendwann Testländerspiele mir dann gar nicht mehr angeschaut. Ja, oder beziehungsweise da hatte ich was anderes zu tun und es hat mir nicht wehgetan, dass ich es nicht gucken konnte wie früher. Und jetzt war man drin. Jetzt war man wirklich total drin, hat mitgefiebert. Ich habe so laut geschrien beim Ausgleich, dass ich danach Halsschmerzen hatte. Ich habe so mitgefiebert. Und das ist etwas, was ich toll finde, was ich auch hoffe, dass das bleibt und dass wir darauf aufbauen können, dass wir wieder eins sind, ja, die Nationalmannschaft und das Land. Das sagt man ja dann immer so hochtrabend. Man hat dann auch schon gesehen, wo Grenzen sind. Ich glaube, dass man vielleicht auch dieses Spiel, wenn man die ersten 90 Minuten sieht, aufteilen muss auf erste und zweite Hälfte. Wir können jetzt natürlich auch über die Startelf diskutieren. Wir können über Emre Can diskutieren. Bringt da jetzt alles nichts mehr? Aber ich glaube, da sind sicherlich aus diesem Spiel auch 2, 3, 4 Dinge sportlicher Natur, die man mitnehmen wird zur Aufarbeitung für die Zukunft.
Ja, vor allem Emre Can hast du ja schon angesprochen. Das war ja so die größte Überraschung an dem Tag. Also ich glaube, mit dem haben wir alle nicht gerechnet, als das dann aufploppte. Die Erklärung vom Bundestrainer war ja, dass er vor allem die Geschwindigkeit mitbringt und auch sich auch mal in die Dreierkette zurückfallen lassen kann. Also da sehr variabel ist. Er hat dann eingesehen, glaube ich, nach 45 Minuten, dass dieses Spiel für Can dann doch ein Regal zu hoch war. Was ich aber gut finde im Vergleich jetzt auch zu der Ära Löw, dass Nagelsmann auf sowas reagiert. Ich hatte immer bei Jogi Löw das Gefühl, dass der Mannschaft einen Plan mitgibt und auf Biegen und Brechen an diesem Plan festhält, ohne darauf zu reagieren. Deswegen finde ich, da haben wir schon mal einen kleinen Fortschritt erlebt.
Ja, da möchte ich gerne bei Yannick anschließen und ich denke, wir sollten schon auch nochmal ganz kurz das anreißen, was du gerade gesagt hast, Strassi.
Gerne.
Ich finde, wir müssen ein paar Sachen auch trotzdem mit rausholen, denn klar ist ja auch, ich habe vor einem halben Jahr, glaube ich, mal sogar bei uns im Podcast, als wir auch mal kurz über die Nationalmannschaft gesprochen haben, gesagt, ich traue Deutschland immer ein Halbfinale zu, weil du musst ja auch überlegen, du hast die besten Voraussetzungen, du beginnst mit dem Eröffnungsspiel, du hast die längsten Pausen, du kennst die Stadien, du hast die Wucht des Heimpublikums, also das darf man schon, ein Viertelfinale darf man erwarten und man darf auch gegen Spanien nach so einem großen Kampf oder so einem großartigen Spiel ausscheiden, aber es ist richtig gesagt worden von euch, Julian Nagelsmann reagiert im Spiel, das gefällt mir gut, das ist nicht präsig, ich habe eine Idee, aber mit Emre Can und auch Leroy Sané hat er sich total verzockt, das darf man schon auch mal anmerken. Ich bin auch erstaunt darüber, dass Can überhaupt nicht nominiert war und spielt dann so eine große Rolle bei dem Turnier, es war sein vierter Einsatz, er war in dem Spiel tatsächlich total überfordert. Ich bin auch bei Michael Ballack, ich verstehe die Begründung nicht so ganz, also Schnelligkeit auf der 6, das ist die einzige Position im modernen Fußball, wo du auch Geschwindigkeitsdefizite kaschieren kannst. Was ist zum Beispiel mit Pascal Groß? Den finde ich einen überragenden Spieler. Der hat einen Kurzeinsatz gehabt. Can wurde immer vorgezogen. Der war gegen Rodri leider total überfordert. Und wie lange warten wir jetzt eigentlich noch auf den Durchbruch von Leroy Sané? Ich finde, der hat wunderbare Fähigkeiten. Das ist auch ein viel netterer Typ, als er so rüberkommt. Aber ich weiß es nicht. Also das war mir dann am Ende doch ein bisschen zu wenig. Möchte aber hierauf an der Stelle, weil ich ihn im Mittelfeld häufiger auch schon mal kritisiert habe, sagen, also was Kimmich gespielt hat am Freitagabend, das war outstanding, wie der den Kopfball da holt vor dem Wirtstor, wie der auf seiner Seite die Spanier abgekocht hat. Also da ganz großen Respekt für.
Also ich würde bei Emre Can, das habe ich mich auch gefragt, also der ist gar nicht nominiert, wird für Pavlovic, der sich ja die Mandeln rausnehmen lassen muss, nachnominiert und dann bekommt der von den Einwechselspielern fast die meiste Spielzeit und steht dann gegen Spanien in der Startelf, das hat überhaupt nicht funktioniert und Leroy Sané, da gehe ich sogar so weit, dass es ein Fehler war, ihn überhaupt für dieses Turnier zu nominieren, weil er offensichtlich auch gar nicht fit ist. Also er ist gar nicht bei 100% und ich finde schon, es gibt vielleicht im Weltfußball oder gab auch in der Historie Spieler, die man dann mitgenommen hat, um sie dann vielleicht für diese K.O.-Spiele bei 100% zu haben und sowas. Ich glaube aber, dass das Leroy Sané auch in der letzten oder ich weiß gar nicht, wie viele Saisons das gar nicht gezeigt hat, dass er dieses Standing haben darf und das hat ja auch dieses Turnier gezeigt und ich glaube auch, dass für die Zukunft bei Leroy Sané in der Nationalmannschaft ein großes Fragezeichen steht, weil da haben wir andere, ich will euch auch gerne mal fragen, der Umgang dann schlussendlich mit Wirtz, der ja wirklich eine überragende Saison gespielt hat, der überragend ins Turnier gekommen ist, dann raus wegen Müdigkeit, whatever, aber warum sitzt der danach und vor allen Dingen dann auch gegen Spanien auf der Bank? Also das erschließt sich mir auch nicht ganz.
Also bei Wirtz hat man ja schon so gespürt, ich weiß gar nicht, ob es zweite oder drittes Spiel war, dass das so ein bisschen überspielt war. Ich fand das okay, dass er ihn mal rausgenommen hat. Aber eigentlich war für mich klar, der muss gegen Spanien spielen, weil er diese Pressing-Resistenz hat und sich aus Situationen befreien kann. Und Nagelsmann hat sich eben für Sané entschieden, der eben die Geschwindigkeit hat, um hinter die Kette zu kommen. Aber das ist ja eigentlich erstmal der zweite Schritt vor dem ersten, den du gehen musst. Deswegen habe ich die Personalie Sané auch überhaupt nicht verstanden. Und bei Wirtz hast du dann gesehen, was der einfach auch reinbringen kann in so ein Spiel. Hinten raus fand ich so ein bisschen, hast du wieder die Kraft gemerkt in der Verlängerung, dass die nachgelassen hat. Wenn du jetzt mal Musiala vergleichst, der ist ja noch in der 120. Minute alles durchgesprintet. Also du hast da schon auch viele Defizite gesehen in der Kondition oder in der Ausdauer.
Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, unabhängig mal von einzelnen Personalien, ich bin ja auch ganz großer Wirtz-Fan, aber den mal ein Spiel rauszulassen, weil er ein bisschen müde wirkte, das kann ich verstehen. Die Herangehensweise zeigt für mich, ich bringe Can, das heißt, ich will auch mal eine Fünferkette machen, ich bringe Sané, der vielleicht auf Konter gehen kann. Wir haben vorher immer erzählt, wir müssen die Spanier beschäftigen, weil wir sie dann schlagen können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das wird ja jetzt in diesem großen Spiel, das war ja fast ein Epos nachher, ein bisschen vergessen. Für mich, obwohl die Spanier jetzt nicht die riesen Torgelegenheiten hatten, waren die bis zum 1-0 eine Klasse besser als wir, weil wir eigentlich nur reagiert haben. Wir haben gar nicht das gemacht, was wir machen wollten. Wir kamen im Zentrum kaum durch. Wir haben es mit Härte versucht. Also ich glaube, Toni Kroos hat in 120 Minuten mehr hartes Einsteigen gehabt als in seiner ganzen Karriere vorher. Übrigens bei allen Schiedsrichterentscheidungen, die auch kritisiert werden. Also für mich ist schon das erste Foul gegen Petri eine glasklare gelbe Karte. Das ist ja fast eine Qualifikation für den Endkampf im Bodenturnen, wie der Petri durch die Luft fliegt. Ich glaube, dass man mit Wirtz, das muss man ja auch sagen, man ist nachher wirklich immer schlauer, aber mit Wirtz hätten wir die Option gehabt, mehr im eigenen Ballbesitz zu machen. Es hat dann auch am Anfang zu wenig funktioniert. Ich fand, dass Raum ein gutes Turnier gespielt hat. Der war aber auch früh gelb belastet. Und wir haben gesehen, beim 0-1, Andrich, als er reinkam, der hatte sich in seinem Raum noch gar nicht zurechtgefunden. Aber auch das ist gerade schon angeklungen. Er hat zumindest den Mut oder er kennt schnell seine Entscheidungen zu korrigieren, der Bundestrainer.
Ja, wann sprechen wir denn über den Schiedsrichter? Ich meine, der Elefant ist da, das gehört natürlich dazu. Und du hast es gerade angesprochen, Anthony Taylor, den wir ja eigentlich aus dem Weltfußball kennen als richtig guten Mann, der ja auch schon viele wichtige Partien gut gepfiffen hat. Ich beginne einfach mal, weil ich kann mir vorstellen, dass es hier auch kontrovers wird. Also man hatte von Anfang an den Eindruck, dass er an diesem Tag und mit diesem Spiel, aus welchen Gründen auch immer, überfordert war. Die Zweikampfbeurteilung, die Beurteilung, was Karten angeht und übrigens auch zu unseren Gunsten, ne, das muss man auch dazu sagen, die war schon abenteuerlich, das muss man sagen. Und dann gibt es natürlich diese große Situation in der Verlängerung mit Elfmeter, ja oder nein. Und diese Europameisterschaft hat ja auch für uns gezeigt, ja, wenn man ans Dänemark-Spiel denkt, für was Elfmeter gepfiffen werden. Jetzt fangen wir an, dann zu sagen, das möchten wir nicht, denn das ist nicht Fußball-like. Das wollen wir alle nicht, da sind wir uns alle einig. Aber es gibt diese Regeln und die Europameisterschaft, dieses Turnier hat gezeigt, wo man Elfmeter pfeift. Dann pfeift er diesen Strafstoß nicht, er schaut es sich auch nicht an, irgendwie, da passiert gar nichts, es geht einfach weiter. Das ist für mich ein historischer Fehler und in Zeiten vom Videoassistenten ist das sogar ein Skandal. Das ist Elfmeter. Ob wir das mögen, das können wir gerne alles abschaffen, aber das können wir nicht auf einmal vor dem Start Viertelfinale Spanien-Deutschland anders bewerten, als wir es vorher gemacht haben. Das ist ein krasser Fehler und das darf nicht passieren. Dass das dem Schiedsrichter vielleicht passiert, meinetwegen, auch das ist nicht gut. Aber dass der Videoassistent dann da nicht hilft, dafür ist er ja da, das finde ich ein Skandal.
Ich übernehme jetzt mal ein bisschen die Rolle des Patrick Ittrich, unser aller Vorbild. Ich weiß nicht, ob du das gestern so im Laufe des Tages, wir haben natürlich auch geguckt, also es ist ja immer noch nicht geklärt, ob Füllkrug eventuell im Abseits stand, was ja sicherlich ein bisschen auch Dampf aus der Sache rausnehmen würde. Und du hast natürlich vollkommen recht in einem Punkt. Wenn es für ein Turnier Regeln gibt, dann kann man die nicht während dem Turnier anders auslegen. Jetzt gab es ja gestern dieses Schreiben der UEFA, dass der Schiedsrichter Boss Rossetti genau so eine Szene vor dem Turnier gezeigt hat, aus dem Europa-League-Finale Rom gegen Sevilla 2023, wo auch jemand den Ball so an die Hand bekommt. Ich gebe nur eins zu bedenken. Ich habe auf niedrigerem Niveau, deutlich niedrigerem Niveau, aber immerhin in der vierten Liga Abwehr gespielt. Und ich finde, was der Verteidiger der Spanier macht, ist dieses seitliche Einlaufen. Und wenn man seitlich einläuft, dann pendeln natürlich die Arme links und rechts und der Arm ist natürlich abgespreizt, aber das ist für mich immer noch eine natürliche Handbewegung, weil du siehst, dass der gar keine Spannung auf dem Arm hat. Und ich habe mir die Regel auch nochmal durchgelesen. Es steht drin Absicht oder unnatürliche Vergrößerung der Handfläche. Und es ist für mich in der Bewegung, wie er reinkommt, ist es für mich nicht unnatürlich, das würde ich auch immer wieder sagen. Trotzdem hast du in einem Recht, für all das, was es schon Elfmeter gab. Übrigens, ich finde das Argument so komisch. Ja, wir haben aber gegen die Dänen doch auch einen bekommen. Den gegen die Dänen wollte ich übrigens auch nicht haben. Es ist für mich nicht mehr im Sinne des Fußballs. Aber trotzdem, wenn du dir Cucurellas Laufweg anguckst, ist das für mich keine unnatürliche Bewegung. Trotzdem, nochmal, verstehe ich jeden, der sagt, das muss doch ein Elfmeter sein.
Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Entscheidung, ob das richtig oder falsch ist, so rumhacken. Also für mich ist einfach nur, es hängt sich irgendwie alles an dieser einen Szene auf, dass man den Fußball gar nicht mehr versteht als Fan. Weil ist es jetzt Elfmeter? Für viele ist es ein Elfmeter, weil eben die Hand im Weg ist. Aber wir als Fans machen ja nicht die Regel. Ich will jetzt mal ein ganz anderes Beispiel nennen. Als die Verlängerung anfing und Anton kam, wusste bei uns auf dem Ü-Wagen, auch sehr, sehr wenige nur, Deutschland kann nochmal wechseln, ein sechster Wechsel. Das geht auf einmal. Es gibt so viele kleine Regeln mittlerweile im Fußball, die sich so entfernen vom normalen Fansein. Und das finde ich irgendwie schade, weil Fußball war mal so ein einfacher Sport. Und mit dem VAR und mit dem Videobeweis und Chip im Ball, das entfernt sich so von den Fans und das macht es irgendwie schwierig und das finde ich sehr, sehr, sehr schade und ich hoffe, dass wir das irgendwie mal wieder zurückgedreht bekommen.
Es wurde ja gestern auch in jeden Diskussionen, ich glaube, das war ja das meistdiskutierte, ja, der Ball wäre ja aufs Tor gegangen, der wäre wahrscheinlich sogar reingegangen, aber das ist ja für die Regel auch nicht entscheidend, ob der den jetzt in den vierten Stock in der Galeria Kaufhof in der Stuttgart knallt oder auf Degerlochs Höhen oder ins Tor. Für mich, ich bin aufgewachsen, ich bin ja deutlich älter als ihr, gibt's eigentlich nur ein Ding. Entweder du sagst, jedes Handspiel im Strafraum ist ein Elfmeter, dann wird's aber Spezialisten geben, die nur noch versuchen, die Hand anzuschießen. Oder aber, du machst es wie in den 70er und 80er Jahren. Es muss einfach, Absicht ist der einzige Parameter für eine Entscheidung. Die Handregelung wird immer schlimmer und das ist das, was Janik gesagt hat, das finde ich total richtig. Es finden sich ja sogar im Regelwerk, Ittrich hat es erzählt und gestern, in diesem kuriosen Regelwerk finden sich sogar wieder Argumente, diesen Elfmeter nicht zu geben. Und da blickt dann irgendwann wirklich keiner mehr durch.
Nee. Und das wird man sehen, vielleicht sogar schon in diesem Turnier noch, im Halbfinale, Finale. Man muss sich ja jetzt bei der UEFA und die Schiedsrichter, man muss sich jetzt an dieser Situation messen lassen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Jetzt einfach nur gesponnen. Wir sind im Halbfinale, Spanien, Frankreich, und es passiert im Prinzip die exakte Situation. Und dann entscheiden sie auf Elfmeter. weil sie ja eigentlich gesagt haben, im Verlaufe des Turniers haben wir ja eigentlich gesehen, dass solche Dinge Elfmeter gepfiffen werden. Was machen wir dann? Also ich bin jetzt mal absolut, ich meine Anthony Taylor, das muss man sagen, da gibt es nicht nur diese Elfmetersituation, sondern das gesamte Spiel. Er hat sich disqualifiziert für die Zukunft, für große Spiele. Also ich habe selten einen überforderten und einen schlechteren, muss man ja dann einfach mal salopp sagen, Schiedsrichter gesehen wie ihn. Aber die Schiedsrichter, die jetzt in diese Situationen kommen in den nächsten Spielen und dann natürlich auch, keine Ahnung, was die dann wieder für Regeländerungen machen in der nächsten Saison, das war meiner Meinung nach ein Bärendienst. Mit solchen Sachen hätte man dann anfangen müssen, nach dem Turnier, so wie Veggie gesagt hat, entweder oder, so wird das jetzt ausgelegt, so machen wir das jetzt, aber da irgendwie auch Ermessensspielraum und so weiter, habe ich ja auch gelesen und sowas. Das ist Elfmeter jetzt in der Euro-Historie fertig aus.
Aber das Schöne ist, und das finde ich, um da vielleicht auch mal so jetzt einen Kreis zu schließen, ist es nicht schön, dass wir durch diese Szene, durch dieses Spiel, durch diesen Tag irgendwie Erinnerungen haben oder Momente, an die wir uns immer erinnern werden. Also ich glaube, meine Nichte und meine Neffen zu Hause, die haben das Spiel geguckt und für die war das, glaube ich, episch. Und in 20 Jahren werden die da sitzen und wissen, ja, als wir damals gegen Spanien gespielt haben und in der 116. Minute keinen Elfmeter bekommen haben, war ich da und da und da. Und das ist ja wirklich viel, viel mehr wert, als dass wir im Halbfinale stehen, finde ich.
Ich werde mich nur noch an Anthony Taylor erinnern, so wie damals Övebrö. Kennst du den noch, Veggie?
Ja, das war der Ballack verpfiffen hat, ne? Chelsea gegen Barcelona, ja. Wobei, ein abschließender Satz von mir. Du hast eben was Richtiges gesagt und ich finde, das ist auch immer ein bisschen die Krux für einen Schiedsrichter. Das ist ein dermaßen aufgeladenes Spiel. Und normalerweise muss Toni Kroos, der wirklich, also der war ja eigentlich nach 60 Minuten im Reservebereich dunkelrot, also wie der sich da durchgekämpft hat, allen meinen Respekt, aber normal musst du direkt eine gelbe Karte geben, dann ist das Problem nur, wenn du das machst, dann sagen alle, boah, der hat von Anfang an so eine kleinliche Linie reingemacht, dass du bis zur Halbzeit vielleicht schon zwei Leute vom Platz gestellt hast, also ein Spiel, ich bin jetzt nicht ganz so hart wie du, dass der einfach nur schlecht und disqualifiziert, es war von Anfang an ein Spiel, das auch schwierig für ihn gelaufen ist, ich bin bei dir, er hat gar keine gute Leistung gezeigt, kriegt von mir auch keine gute Note, Taylor. Aber das Spiel war auch in seiner Intensität, er hätte wahrscheinlich doch am Anfang eingegriffen. Eine Sache müssen wir aber auch noch besprechen, denn natürlich war dieser nicht gegebene Elfmeter spielentscheidend. Was bitteschön macht Antonio Rüdiger in der 119. Minute und auch Anton daneben? Wie kann Merino so frei im Strafraum stehen? Da möchte ich auch mal bei allen Lobeshymnen, Rüdiger, bester Innenverteidiger der Welt, mir ist das zu viel am Platz. Dieses permanente sich mit dem Publikum da abfeiern für jede Grätsche. Der Abwehrchef muss 126 Minuten konzentriert sein. Und es tut mir leid, das ist Antonio Rüdiger leider nicht immer. Und deshalb finde ich auch, er hat noch Steigerungspotenzial.
Ich wollte natürlich nach diesem Schiedsrichter-Ding nochmal auf das, was dann mehr geschmerzt hat in der Verlängerung kommen. Mikel Merino, Real Sociedad San Sebastian. Dort spielt er, der uns wehgetan hat. Ich glaube, allein die Flanke, die hätte man ja auch schon verhindern können, oder? Die kommt ja einfach aus dem Halbfeld und da ist ja schon kein Druck.
Ja gut, da muss man aber auch verstehen, 119. Minute in einem EM-Viertelfinale, Kimmich auf der Seite macht ein überragendes Spiel, die Vorlage zum 1-1 ist ja, kannst auch eine Statue draus machen. Dass du dann mal Olmo so ein bisschen Platz gibst, ist ja auch klar. Den Kopfball setzt er natürlich auch super, also da würde ich jetzt auch nicht die einzelnen Leute da herauspicken und die an Pranger stellen, weil die einfach auch vorher schon 120 Minuten geackert haben. Also ich weiß, das Tor kann man auf jeden Fall verteidigen, das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie schönreden, aber trotzdem ist es natürlich, fände ich es unfair, jetzt die beiden da irgendwie die Schuld zuzuschieben.
Nee, also Schuld, davon sprechen wir ja gar nicht. Es ist Fakt, dass Antonio Rüdiger bei dem Gegentor richtig, ja, wie sagt man, also
Kacke aussieht.
Also nicht, genau. Ich hatte irgendwas gesucht, was nicht gut, aber du hast recht, er sieht kacke aus und das ist in der 119. im Euro-Viertelfinale ein richtig blöder Moment, um kacke auszusehen. Insgesamt, Veggie, ich hatte es dir ja gesagt, hatte ich so ein Gefühl in der Verlängerung, warum? Ja, wir hatten Viertelstunde vor dem Schluss, inklusive dieses Ausgleichs dann, dieses emotionalen Ausgleichs, das Momentum auf unserer Seite. Und ich habe dann das Gefühl, natürlich ist Verlängerung dann nochmal wieder wie so ein Restart. Aber warum hörst du dann auf mit dem Druck? Ich sag ja nicht, dass du jetzt dass du vorne mit drei Leuten bleiben musst. Er hat ja dann auch einen Verteidiger gebracht, um wieder die Kette aufzufüllen und sowas. Aber du holst die Spanier eigentlich wieder rein in dieses Spiel. Und das habe ich nicht verstanden.
Das ist wirklich in der Historie dieses Podcasts und seit wir uns kennen, die beste Frage und Analyse, die du hier gestellt hast. Wir haben das ja gestern auch nochmal intern. Das ist einfach Fußball. Wirklich ist es irre. Die Spanier dominieren eine Stunde lang dieses Spiel, ohne jetzt permanent Torchancen zu haben, aber sie sind einfach besser. Dann schießen sie das 1-0 und sie hören auf, Fußball zu spielen. Komplett. Und wir haben in dem Moment nichts mehr zu verlieren und spielen eine halbe Stunde, die ist sagenhaft. Das war die beste halbe Stunde, die ich von Deutschland seit 10 Jahren gesehen habe. Und dann ist genau die Frage, dann gehst du in die Verlängerung. Nimm doch dieses Momentum mit, denken wir alle. Ne? Zumal die Spanier ja alle Offensivkräfte ausgewechselt haben. Der hat sich ja eigentlich fast verzockt, De La Fuente. Er hatte ja gar keinen Angreifer mehr am Platz. Und trotzdem schaffen es die Spanier über Fabian und Olmo wieder dieses Spiel zu beruhigen eigentlich. Es ist wirklich, das würde es im Handball oder im Basketball nicht geben, weil du als Mannschaft ja immer wieder die Chance auf einen neuen Angriff bekommst. Das ist das Einzigartige im Fußball. Überhaupt nicht zu erklären, faszinierend und rätselhaft zugleich.
Ja, apropos einzigartig, ich denke, darüber müssen wir auch noch ein paar Worte verlieren. Das haben ja schon viele gemacht. Es ist alles gesagt, nur nicht von jedem, um es mal so zu sagen, wie Tobi Schäfer es sagen würde. Toni Kroos. Ja, das war sein letztes Länderspiel für Deutschland. Wir haben gehört, ich glaube, relativ zügig hätte er auch schon gelb-rot sehen können. Insgesamt, euer Eindruck aus Herzogenaurach, von Interviews, die ihr geführt habt, Pressekonferenzen, inklusive Spielleistungen, die Rückkehr von Toni Kroos, ein bisschen mal salopp gefragt, hat es sich gelohnt?
Das hat sich definitiv gelohnt. Ich habe ihm sogar die Hand geschüttelt einmal. Also ich habe alles erreicht, Wahnsinn, in meinem Leben. Nee, also ich kann ja erstmal nur davon berichten, wie er sich hier im Camp gegeben hat. Wir hatten 2 Interviews mit ihm. Super professionell, super freundlich, hat auch am Set bei uns jedem die Hand geschüttelt. Also es war jetzt gar nicht so diese Stimmung. Ich vergleiche es jetzt mal mit Katar, weil ich da den direkten Vergleich habe. Da war es teilweise so, dass die Spieler überhaupt keinen Bock hatten, auch zu einem Interview zu kommen. Hier war es wirklich komplett anders. Und Toni Kroos hat das auch schon sehr gelebt und er kannte auch seine Rolle, seinen Wert für die Mannschaft. Und da muss ich sagen, so aus persönlicher Sicht, so sozialer Sicht, eine absolute Bereicherung. Und ich finde es vor allem persönlich total schön für ihn, dass er jetzt gegen Spanien sozusagen sein letztes Spiel hatte. Und man hat auch bei den spanischen Fans und Spielern auch nach Schlusspfiff gemerkt, was der auch in Spanien für eine Größe hat. Ne? Also alle Spanier kamen ja nach Schlusspfiff erstmal zu ihm, haben ihn umarmt. Die Fans hatten sogar Botschaften mit Gracias, Toni. Also da merkst du richtig, der hat was erreicht in seinem Leben.
Ja, das fand ich auch total Gänsehaut. Kriege ich auch jetzt noch, wenn ich dran denke. Und ich habe das genauso gesehen wie Yannick. Also erstens mal, sportlich, glaube ich, hat sich die Rückkehr deshalb gelohnt, weil Toni Kroos etwas vermittelt am Platz, was diese Mannschaft lange nicht mehr hatte. Spielt mir den Ball zu, bei mir kann nichts passieren. Er hat halt vor nichts Angst, weil er auch alles schon erlebt hat. Und er hat natürlich eine Ruhe am Ball, die ist Wahnsinn. In den K.O.-Spielen selber hat es mit Gündogan zusammen phasenweise gut geklappt, aber auch nicht mehr immer, wie in den ersten beiden Spielen. Und ich habe ihn auch, sagen wir mal so, er hat es ja nicht immer leicht mit der Presse gehabt, wie aber auch nicht immer im Laufe der Karriere mit ihm. Ich erinnere mich an diese Diskussion nach 2014, Deutschlands Fußballer des Jahres, da hat er ein Jahr lang nicht mit den deutschen Journalisten gesprochen. Ich habe ihn als total angenehm hier empfunden, also wie er reinkam, ne, er war locker, das hat Yannick auch gesagt, nicht so der Blick auf die Uhr, er hat sich für jeden Zeit genommen, ein kleines Schwätzchen noch gehalten beim Kameraeinrichten. Also das war wirklich so. Man ist ja selber auch Reporter. Ich kenne den ja jetzt auch schon seit 17, 18 Jahren auf diesem Niveau. Der war so nett gechillt, Hut ab. Und vielleicht ist ihm ganz am Ende die sportliche Krönung versagt geblieben. Dafür hat er aber 2014 im Finale, könnt ihr euch noch daran erinnern, gegen Argentinien, wo er diesen Kopfball zurück zu Neuer köpft, in den Higuain läuft. Den schießt der Higuain in 9 von 10 Fällen ins Tor. Stell dir mal vor, das ist eine Szene, die ein WM-Finale entscheidet. Also der erfolgreichste deutsche Spieler ist auch einer der größten deutschen Spieler aller Zeiten, hat sicherlich manchmal in seiner Karriere auch das nötige Glück gehabt, was er sich erarbeitet hat, hat jetzt am Ende Pech gehabt, aber was für ihn total schön ist, ich habe das Gefühl, es hat ihn mit seiner Heimat versöhnt. Die Leute lieben ihn, Sprechchöre im Stadion, das war Wahnsinn, das habe ich früher bei Toni Kroos nie gehört und ich verneige mich da vor echt einer ganz großen sportlichen Karriere und er ist mir auch als Mensch näher gekommen. Das wird ihn nicht interessieren, aber mir ist es so gegangen.
Wir sind ja hier in Herzogenaurach, unweit des Outlets. Hier sind ja immer täglich irgendwelche Kinder, die zu Autogrammstunden kommen. Und du siehst hier wirklich die ganzen Leute, ob klein, ob groß, wirklich alle haben nur ein Toni Kroos-Trikot an. Das hättest du dir ja vor 3-4 Jahren auch nicht gedacht, dass der mal nochmal so, auch innerhalb von Deutschland, so ein Standing hat bei allen Menschen in der Bevölkerung.
Apropos Standing, jetzt kann man sich kein Julian Nagelsmann-Trikot holen, aber ich glaube, dass die Position des Nationaltrainers, die ja definitiv in der Vergangenheit sehr geschwächt war, dass die auch wieder neu glänzt. Gestern war diese Auflösungs-PK, habt ihr mal gesagt. Ist das das offizielle Wort? Und was hängen bleibt, das hat der Kicker, glaube ich, gut beschrieben, war diese Kernbotschaft. Mehr wir, weniger ich. Ihr wart ja auch bei dieser Pressekonferenz. Ist es genau so gewesen, wie das auch rübergekommen ist? Oft mit den Tränen gekämpft, emotional, ehrlich und auch nochmal so, er wollte nochmal die Kräfte bündeln für die Zukunft und im Prinzip uns sagen, Freunde, 26 werden wir Weltmeister.
Also ich hatte es schon so gespürt im Raum. Also du hast gemerkt, es waren super viele Journalisten da. Man merkt ja dann, wenn man dann da sitzt, okay, jetzt darf keine Flasche umfallen, jetzt ist wichtig, jetzt darf man nicht negativ auffallen. Und bei den ersten Worten von Julian Nagelsmann, das hat man ja jetzt auch schon gesehen, da waren wirklich Tränen mit dabei und die kaufe ich ihm auch ab. Also man muss sich ja nur mal vorstellen, der Kollege ist 36, 37 Jahre alt und auf dem lasten einfach so alle Sehnsüchte und Hoffnungen eines ganzen Landes. Das nehme ich dem schon ab, dass der da auch Tränen hat und sich da voll hinein integriert hat in dieses Projekt. Und es war schon eine sehr aufregende Pressekonferenz mit sehr, sehr großen Statements auch. Also die SZ zum Beispiel, das habe ich heute Morgen gelesen, nennt ihn den Bundespräsidenten unter den Fußballtrainern. Ich fand das sehr passend, weil er einfach diese Botschaft, die du ja schon gesagt hast, diese Gemeinsamkeit, was der DFB vorgelebt hat, auch hinausgetragen hat.
Ich habe Julian Nagelsmann im Laufe seiner immer noch jungen, ich glaube 8- oder 9-jährigen Trainerkarriere nicht alles abgenommen, was er gemacht hat. Aber das war gestern schon ein starker Auftritt, muss ich auch sagen. Ich glaube, es ist bei ihm so hängen geblieben, dass die Leute sich verabschiedet haben. Und das ist ja wirklich so. Du kommst in dieser Konstellation mit diesen Leuten an diesem Ort nie mehr in deinem Leben zusammen. Das hat was mit ihm gemacht. Und er hat es, finde ich, aber auch ganz gut eingekleidet. Er hat gesagt, Fußball ist halt schon ein ganz wichtiger, emotional wichtiger, aber doch nur ein kleiner Teil des Lebens. Aber wenn man ein bisschen was mitholen kann, wahrscheinlich streiten wir uns in 2 Monaten wieder alle über alles und sowas, aber das wäre gut. Ich finde, er ist als Person enorm gereift, im Gegensatz zu seiner Bayernzeit. 1-2 Sachen würde ich ganz gerne irgendwann nach 2 Monaten nochmal hinterfragen. Er hat ja sehr oft dieses Rollenspiel, Rolle war immer ein zentrales Wort, was er sich beim Basketball-Bundestrainer Herbert abgeschaut hat. Das hat er zum Beispiel meiner Meinung nach mit den Personalien, die wir eben besprochen haben, ein bisschen verlassen. Würde mich mal interessieren, warum er das gemacht hat. Aber insgesamt muss man sagen, war das für einen 36-Jährigen, der 82 Millionen mitnehmen soll, war das schon echt eine imponierende Leistung. Aber klar, das hat Rudi Völler auch gesagt, wenn wir noch einmal die Kurve zum Sportlichen bekommen, wir haben den Anschluss wieder. Ich komme aus einer Generation, alles außer Halbfinale war für Deutschland nicht verhandelbar. Sepp Herberger, Berti Vogts, Helmut Schön sind zurückgetreten dann im Viertelfinale aus. Also so tief waren wir im Tal. Das ist jetzt, wir können drunter schreiben, ich gebe dem Ganzen sportlich die Note 2-. Aber das kann jetzt eigentlich, da bin ich jetzt mal ganz frech, weil ich auch nicht mehr so viele Jahre habe wie ihr. Das kann eigentlich nur der Startschuss sein.
Aber wenn du 2- gibst, Deutschland gibst, würdest du sportlich eine 2- geben. Ja. Was würdest du denn an England und Frankreich geben?
Ja, das ist eine gute Frage, aber so darfst du ja ein Turnier nicht bewerten. Ich habe so viele Turniere gesehen, wo Deutschland 86, hat Beckenbauer gesagt, ich habe mich mit 6 Vorstoppern ins Finale getreten. Da haben wir aber den Gastgeber mit 10 geschlagen, wir haben den Europameister geschlagen, wir haben gegen Argentinien 0-2 aufgeholt. 2002, Michael Ballack, diese WM. Da hatten wir die Gegner in der K.O.-Runde, Paraguay, USA, Südkorea. Da wirst du in 20 Jahren glauben, die haben auf Hawaii ein Vorbereitungsturnier gespielt irgendwie. sowas. Das zählt bei einem Turnier nicht. Wir Deutschen haben oft davon profitiert. Wir haben im wahrscheinlich besten Spiel, man könnte sagen, Spanien ist im Moment gefühlt Europameister und wir sind eigentlich Zweiter. Das stimmt alles. Aber die Engländer, ja, die haben sich durchgewirkt, aber die haben Qualität im entscheidenden Moment zuzuschlagen. Das ist in der K.O.-Runde. Ich kann die Franzosen, ich kann es mir nicht mehr angucken. Das ist nur präsig. Die sind auch noch dabei. Die Holländer, die in der Vorrunde von den Österreichern vorgeführt wurden, aber in einem Turnier ist das Ergebnis, die eine Ware und der andere ist der Auftritt. Dafür wird Deutschland jetzt gefeiert. Aber wir sind in der Runde der letzten acht ausgeschieden.
Und die Ausfahrt nehmen wir jetzt natürlich noch. Ausfahrt Halbfinale, machen Strich unter der deutschen Nationalmannschaft. Was mir hängen bleibt ist, Nagelsmann sollte beim Thema Rollenspiel vielleicht doch bei Thomas Wagner eher nachfragen. Da kann er vielleicht, das kann dem Land nur gut tun. Ja, und jetzt haben wir zwei Halbfinalspiele. Also wenn man sich die Namen nur anschaut, ja, von den also die Nationen, da muss man sagen, leck mich am Zückerli. Spanien, Frankreich in München und Niederlande, England in Dortmund. Wenn die jetzt alle auch noch performt hätten, da würde ich sagen, boah, das sind dann 48 Stunden Dauererektion. Jetzt war es aber wirklich beim einen oder anderen eher semi-gut. Beginnen wir mal am Dienstag. Spanien gegen Frankreich. Also ich habe die Franzosen, ich habe das Spiel gemacht gegen die Niederlande und ich habe das Spiel gemacht gegen Polen. Wir haben trotzdem natürlich alle anderen Spiele verfolgt. Also dass die im Halbfinale stehen, das ist so verrückt, aber eigentlich auch klar, denn Didier Deschamps, meiner Meinung nach, lässt einen Fußball spielen, der ausschließlich darauf münzt, dass die den Titel holen. Die sind eine Defensivwucht, die konzentrieren sich nur darauf und haben das Glück an ihrer Seite. Und wenn jetzt auch noch ab Halbfinale die Offensivleute anfangen zu treffen, dann wird Frankreich Europameister. Aber ihr seid natürlich auch, wie ich, der Meinung, dass Spanien dort Favorit ist, oder?
Also ich sehe es erstmal so wie du, dass Frankreich wirklich, wie schon bei der WM, einfach Beamtenfußball spielt und es ist einfach alles auf den Titel ausgelegt. Und da bin ich nochmal kurz wieder bei Deutschland. Ich bin eher stolz darauf, was der DFB geleistet hat mit der spielerischen Art und Weise, wie sie sich verabschiedet haben aus diesem Spiel, aus diesem Turnier, weil Deutschland gegen Spanien war schon, ich glaube, wir werden kein besseres Spiel mehr sehen bei dieser EM. Da lege ich mich fest. Favorit würde ich nicht sagen, dass Spanien Favorit ist. Die haben jetzt extrem Federn gelassen. Carvajal fehlt ja auch im Spiel jetzt im Halbfinale. Genau, also die werden das spüren. Es ist ein klassisches 50-50-Spiel. Ich glaube, es ist wieder so ein Spiel für große Spieler. Mbappé, der will natürlich auch noch seinen großen Moment haben und nicht nur mit der Maske rumlaufen. Also ich sehe die Spanier da nicht so weit vorne.
Da kann ich mich euch allen nur anschließen. Ich mag das, was die Franzosen seit Jahren spielen, überhaupt nicht. Die haben so eine hohe individuelle Klasse. Deschamps trainiert, wie er als Spieler war. Da muss man trotzdem den Hut vorziehen, wie weit die jedes Mal kommen. Ich liebe den spanischen Fußball. Ich würde sie mir jetzt auch als Titelträger wünschen. Und ein Wort noch auf der anderen Seite des Baums. Southgate ist für mich auch ein Phänomen. Er hat England zu den Plätzen, wenn ich die Nations League noch mitnehme, zu den Plätzen 2, 3, 4 geführt. Das ist ja Wahnsinn. Das gab es seit 40 Jahren nicht, seit 50 Jahren nicht in England. Warum die so schlecht spielen, so unstatisch, so unfit. Es ist ja nicht sein erstes Turnier, verstehe ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, trotzdem auf niedrigem Niveau, dass die Engländer immer besser werden. Und ihr wisst das, ich habe mit den Engländern mitgelitten vor 3 Jahren. Ich finde, da hätten sie den Titel verdient gehabt, weil sie da auch ein gutes Turnier gespielt haben. Vielleicht ist es dieses Mal umgekehrt. Von dem, was wir gesehen haben, darf eigentlich nur Spanien Europameister werden zu 90%. Und 10 gebe ich dann noch den Holländern, die irgendwie so einen anderen Stil spielen als früher, aber irgendwie attraktiv. Aber am Ende wird es wahrscheinlich Frankreich oder England.
Und jetzt dein Halbfinale, Strassi. Holland, England.
Was meinst du damit, mein Halbfinale?
Du kommentierst das doch, oder bin ich da falsch gewickelt?
Ich kommentiere in der Tat Spanien, Frankreich.
Ach so, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, ich kommentiere am Dienstag Spanien gegen Frankreich in München. Und deswegen schlafe ich nicht mehr. Ich freue mich einfach so sehr. Deswegen konntet ihr mich um Sonntag um 9 Uhr auch aus dem Bett holen, weil ich stand schon. Ja, ich bin bereit. es wird großartig. Wir sind vor Ort mit der gesamten Kapelle. Johannes B. Kerner, Michael Ballack und mein Co-Kommentator ist Lothar Matthäus. Also ich bin schon Europameister.
Geht schlechter.
Ja, es geht schlechter.
Ja, vielleicht noch eine Zahl gebe ich dir direkt schon mal mit. Beim letzten großen Turnier in Deutschland haben die Franzosen in München das Halbfinale gewonnen gegen Portugal. Das kannst du jetzt schon mal in deinen Notizzettel reinmachen, bevor sie dann gegen die Italiener verloren haben. Und eins vielleicht noch zum Abschluss, weil ich sehe gerade auch die Zeit. Wir müssen unser Studio tatsächlich noch abbauen. Ich finde, das sind halt zwei geile Derbys auch irgendwie in Europa, ne? Also Spanien gegen Frankreich hat was von Derby und England gegen Holland finde ich sensationell. Das ist the Clash of the Channel, oder? Und das andere ist the Clash of the Pyrenees oder sowas, ne? England gegen Niederlande gab es 88 übrigens auch. Damals in der Vorrunde bei der EM in Deutschland. Ein hochklassiges Spiel. Ich glaube, damals in Düsseldorf 3 Tore von Marco van Basten. Ist explodiert nach seiner langen Verletzung. Das vielleicht als kleiner Historien-Sidekick hier in unserem 4:3-Podcast. Strassi, und geil, ja. WM-Halbfinale, EM-Halbfinale zu kommentieren. Also es macht uns natürlich alle stolz hier ein bisschen.
Dankeschön. Ja, ich war gestern ja schon in Berlin und habe mir mal wollte mir das mal anschauen, und Niederlande, Türkei, ich meine, ihr habt es ja sicherlich auch gesehen, die Türkei in Führung gegangen. Ich habe noch nie so ein lautes Stadion gehört, diese 75.000 in Berlin. Es war, also die haben es sich richtig gegeben auf den Rängen, aber nur was die Lautstärke angeht, die Emotionalität. Es war wirklich grandios, aber man hat irgendwann gemerkt, dass die Türken übergepaced haben, sagt man da, glaube ich. Die Niederländer waren schlau und haben denen irgendwann den Zahn gezogen. Aber man muss auch mal sagen, dann Gratulation an die Türkei für dieses Turnier und auch an die Fans da in Stadien für diese Stimmung. Und bei den Niederländern habe ich auch das Gefühl, die werden auch immer besser. Deswegen glaube ich da wirklich an zwei hochklassige Halbfinals.
Mich würde es übrigens freuen für die Holländer, wenn sie, Niederländer, wenn sie das Ding
gewinnen
würden.
Die sagen auch selber Holländer. Die sagen übrigens selber Holländer zu sich. Also so, man muss gar nicht so streng hier sein in Deutschland zu den Reportern, die dann Holland sagen.
Okay, dann sage ich Holländer. Und ich finde, ja, Stimmungseuropameister sind sie schon. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Wir haben uns da so ein bisschen als Vorbild genommen, die Deutschen sind auch nah rangerückt mit den Fanmärschen. Aber was die Holländer da in Hamburg schon abgerissen haben, jetzt in Berlin, also da kann sich Dortmund, ist es glaube ich dann, ne? Da kann sich Dortmund auf was freuen.
So, und ihr müsst jetzt das Studio abbauen. Wie, da müssen wir natürlich zum Schluss einmal kurz auch in eure Herz, in euer Herz schauen, in euer Herz, in eure Seele. Vegi hat es ja schon mehrfach angedeutet, auch wenn man es ihm überhaupt nicht ansieht, dass er ein bisschen älter ist als wir. Ich glaube, 2 Jahre älter. Hat schon viele Turniere erlebt, aber es ist das 2. Turnier mit Jannik Bakic. Wenn wir jetzt einen Strich drunter machen unter eure Zeit, wie war's, Jannik? Vor allen Dingen, was ist dir hängen geblieben auch an Thomas Wagner? Hast du ihn nochmal ganz neu kennengelernt?
Was mir hängen geblieben ist an Thomas Wagner? Nee, neu kennengelernt nicht. Es war ähnlich wie in Katar, sehr intensiv, sehr eng zusammengearbeitet, immer hochprofessionell. Was ich so mitnehme hier von der Arbeit, also wir brauchen in der dritten Liga ganz, ganz dringend die Matchday-1 Trainingssessions und Interviews. Die werden eingeführt. Schönen Gruß an den DFB und Jochen Breideband. Das muss kommen, auch wenn jetzt jeder Pressesprecher wahrscheinlich irgendwie vom Stuhl fällt. Aber das ist natürlich sensationell. Nee, ansonsten muss man wirklich sagen, vor allem auch mit den Kollegen von der ARD und ZDF, vom ZDF, haben wir da wirklich sehr gut auch zusammengearbeitet und vor allem auch mit der Presseabteilung des DFB. Das war alles super kollegial. Es war jetzt gar nicht so, dass der eine hier um Interviews gefeilscht hat und der bekommt das und der bekommt das. Das war wirklich, glaube ich, sehr kollegial. Wir haben uns alles sauber aufgeteilt und auch gegenseitig unterstützt. Da geht es um so Kleinigkeiten wie, habt ihr noch ein Licht oder können wir euren Kameramann kurz benutzen, damit wir eine zweite Kamera haben. Also solche Kleinigkeiten sind das. Und hinten raus gab es auch noch ein nettes Eis für uns von der ARD gestern bei dem Abschlussessen sozusagen. Also das nehme ich auf jeden Fall mit, dass was das Mediale hier angeht, wirklich eine hohe Kollegialität herrscht. Und das ist ja auch wieder das Thema, was Julian Nagelsmann auch auf der PK angesprochen, gemeinsam etwas schaffen, dann kommen wir alle schneller voran.
Kameramann benutzen, das habe ich jetzt auch mitgenommen. Geil. Also ich kann das alles nur unterschreiben. Das war ganz hervorragend, die Zusammenarbeit mit den Kollegen von ARD und ZDF, auch mit der RTL natürlich, das ist ja unsere Familie, und mit der Pressestelle. Und was ich an Jannik Bakic schätze, jeden Morgen 6.45 Uhr laufen. 3-mal durfte ich mit ihm laufen, ansonsten bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Dann kommt er mit der großen Schale Haferflocken oder Müsli runter. Es gibt niemanden, mit dem ich so ein Turnier lieber machen würde als mit Jannik Bakic. Er fängt all meine Schwächen ein. Dossiers sind vorbereitet. Er weist mich nochmal darauf hin. Wir haben um 23.50 Uhr noch eine Schalte weg. Ich stell das Bier weg. Mit Leichenvitamine. Aber trotzdem muss man sagen, wird auch genug gelacht. Er hat 2 der Nacho Games gewonnen. Wir sind ja mit unserem Kamerateam die Nachos. Das würde jetzt zu weit führen. Also insgesamt, wirklich muss man sagen, für 4 Wochen ganz wenig auf die Eier gegangen. Eine sehr nette Atmosphäre. Aber ich habe dich vermisst, mein Sohn.
Dann kommt mal schnell wieder nach Hause. Köln wartet auf euch. Habt einen wunderbaren letzten Tag. Dankeschön für eure Eindrücke, für eure Einblicke. Und bin mir sicher, wir hören uns nochmal wieder. Dann aber aus der Domstadt. Ja, dann brauchen wir auch einen europäischen Bäckerei-Balkhausen-Ausflug.
Und du drehst jetzt erstmal München auf links und bist dann hoffentlich am Mittwoch wieder da. Dann können wir zusammen das zweite Halbfinale schauen.
Freue ich mich drauf. Passt auf euch auf. Dankeschön. Kommt gut nach Hause und euch zu Hause. Danke für euer Interesse. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, zu Base. Meldet ab.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick. Der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein. Es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon.